Geht's euch gut, ihr Lieben? Und wisst ihr, dass Gott gut ist? Du bist gut. Gut. Das haben wir eben gesungen. Und wisst ihr, dass er uns nie verlässt, noch von uns weicht? Niemals lässt er uns im Stich. Niemals lässt er dich allein. Das wusste Nehemia auch. Nehemia wusste, dass Gott gut ist. Und Nehemia wusste, dass er niemals von ihm verlassen werden würde. Das war tief in seiner Seele verankert. Und das ist so gut, dass er das wusste. Denn nur so konnte er die Schritte gehen, die er dann letztendlich auch ging. Und wir befinden uns hier mitten in unserer Predigtreihe, ihr seht, Teil 5 von 6. Also heute vorletzter Teil. Und wir sind ja in dem Buch Nehemia, um zum einen Leiterschaftsprinzipien zu lernen, aber zum anderen auch unseren großartigen Gott besser kennenzulernen. Und den brauchen wir, besser kennenzulernen. Er ist so gut und er hat so gute Gedanken. Teil 5, geografisch sind wir inzwischen in Jerusalem angelangt. Da der König Artaxerxes nämlich tatsächlich Nehemia die Erlaubnis gegeben hatte, wieder zurückzugehen nach Jerusalem, um die Mauer aufzubauen. Und nicht nur das, sondern er gab dem Nehemia auch noch diverses Baumaterial mit. Er gab ihm sogar Leibwachen, die seine Reise schützten. Ist das nicht abgefahren? Also nicht nur du darfst gehen, aber ich weiß nicht, ob du überhaupt dahin gelangst und wie das Projekt gelingen soll, sondern er half sogar mit. Gott nutzt diesen weltlichen Herrscher als sein Werkzeug, als sein Diener. Und das ist übrigens genauso, wie er es mit Nebukadnezar, dem babylonischen Herrscher, davor getan hat, als sein Volk ins Exil geführt wurde. Was ist denn hier mehr als offensichtlich? Bei allem großen Wirbel aller Herrscher dieser Zeit ist ein Herrscher immer noch Herr der Lage. Und zwar der Herrscher aller Herrscher. Dem entgleiten die Zügel nicht. Dem entgleitet die Kontrolle nicht. Ein Herrscher sitzt auf dem Thron und regiert. Und das ist der lebendige Gott. Ist das cool? Und den dürfen wir kennen. Und der ist gut und verlässt uns nicht. Und Gott hat einen Plan für sein Volk. Und bei der Erfüllung dieses Planes dürfen sogar die heidnischen Herrscher helfen. Die haben sich ja geschüttelt, die wussten gar nicht, was sie da machten, als sie tatsächlich in dieser Weise unterwegs waren. Markus hat letzte Woche entfaltet, wie sorgsam Nehemia vorgeht, um seine Landsleute für dieses große Projekt zu motivieren. Ich blende uns nochmal in den Abschluss ein von Kapitel 2. Nehmen uns in diese Verse mit rein, wo es heißt, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht weiter ein Gespött sein. Und ich sagte ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Dazu auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Das Vorhaben ist klar definiert. Und jetzt muss es nur noch zur Umsetzung kommen. Na dann. Aber kennt ihr das, dass manchmal Vorhaben klar definiert ist? Alles ist am Start, gute Vorsätze gefasst, Pläne sind geschmiedet, Motivation ist groß. Und Umsetzung? Ja, scheitert manchmal leider, oder? Dabei war doch alles so gut geplant. Alle waren bis in die Haarspitzen motiviert. Auf geht's, Startschuss ist erfolgt. Kommt, lasst uns. Und ich weiß auch nicht, warum es noch nicht zur Umsetzung gekommen ist. Häufig bleibt es bei diesen guten Vorhaben, die wir gefasst haben, oder? Kennt jemand das? Es ist leider doch nicht in die Praxis gekommen. Dann nutzen einem die besten Pläne und Motivationen nichts. Aber hier in unserem Predigttext heute, Kapitel 3, die Verse 1 bis 32, lesen wir die pure Umsetzung, reinste Umsetzung. Man könnte norddeutsch sagen, Butter bei die Fische. Jetzt Butter bei die Fische. Und weil ich weiß, dass dieser Text, diese 32 Verse, nicht ganz ohne sind, habe ich uns einen ganz besonderen Service hier. Ihr bekommt eine Lesung des Textes von Daniel, Daniel Emels. Danke, dass du nach vorne kommst. Das ist Kapitel 3, die Verse 1 bis 32, ihr dürft in euren Übersetzungen mitlesen oder eben einfach zuhören. Wir hören auf die Lesung eines spannenden Textes.
Und so begann der Hohepriester Eliaschib und die anderen Priester mit dem Bau des Schafstores. Sie weihten es, setzten seine Torflügel ein und bauten weiter bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hanael. Neben ihnen arbeiteten die Männer aus Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Neben ihnen arbeitete Meremoth, der Sohn Urias und Enkel von Hakoz. An seiner Seite besserte Meschulam, der Sohn Berechias und Enkel Meshesabels, die Mauer aus, daneben Zadok, der Sohn Baanas. Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings weigerten sich, im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Das Altstadttor besserten Jojada, der Sohn Paseachs und Meschulam, der Sohn Besotjas, aus. Sie verlegten die Balken und setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. An ihrer Seite waren Männer aus Gibeon und Mizpa beschäftigt. Melatja von Gibeon, Jadon von Meronot, Männer, die unter der Herrschaft des Statthalters westlich des Euphrat standen. Und daneben besserte Uziel, der Sohn Harhajas, ein Goldschmied, die Mauer aus. Neben ihnen arbeitete Hanania, ein Salbenmischer. Den Abschnitt bis an die breite Mauer Jerusalems bauten sie aus. Neben ihnen war Refaja, der Sohn Hurs, der Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Jerusalem, beschäftigt. An seiner Seite besserte Jedaja, der Sohn Harumafs, den Mauerabschnitt aus, der seinem eigenen Haus gegenüber lag. Und neben ihm arbeitete Hattusch, der Sohn Haschabneas. Den Ofenturm und einen weiteren Abschnitt der Mauer besserten Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, aus. Daneben befestigte Shalom, der Sohn Lohesh und Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Jerusalems, mit seinen Töchtern einen Teil der Mauer. Das Taltor besserten Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie bauten es, setzten die Torflügel, Schlösser und Riegel ein und dazu befestigten sie 1000 Ellen Stadtmauer bis zum Misttor. Das Misttor besserte Malkia, der Sohn Rechabs, der Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem, aus. Er baute es und setzte die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Das Quelltor besserte Shalun, der Sohn Kolhoses, der Vorsteher des Bezirks Mizpa, aus. Er baute es auf, versah es mit einem Dach und setzte die Torflügel, Schlösser und Riegel ein. Außerdem befestigte er die Mauer am Teich der Wasserleitung in der Nähe des Gartens des Königs bis hin zur Treppe, die von der Stadt Davids hinabführte. Nach ihm besserte Nehemiah, der Sohn Asbuks, der Vorsteher des halben Bezirks Zur, die Mauer aus. Er befestigte sie bis gegenüber den Gräbern Davids, bis zum Teich, den man angelegt hatte, und bis zum Haus der Krieger. Nach ihm kamen die Leviten unter der Aufsicht von Rehum, dem Sohn Banis. An seiner Seite besserte Hashabja, der Vorsteher des halben Bezirks Keila, für seinen Bezirk aus. Nach ihm besserten ihre Landsleute unter der Führung von Binui, dem Sohn Henadads, dem Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila, die Mauer aus. Neben ihnen besserte Esa, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpa, einen weiteren Abschnitt der Mauer gegenüber dem Aufgang zur Waffenkammer an der Ecke aus. Und nach ihm war Baruch, der Sohn Sabais, eifrig beschäftigt mit einem weiteren Abschnitt von der Ecke bis zur Haustür des hohen Priesters Eliaschib. Meremoth, der Sohn Urias und Enkel von Hakoz, bauten einen zweiten Abschnitt der Mauer wieder auf, der von der Haustür bis zum Ende von Eliaschibs Haus reichte. Nach ihm bauten die Priester aus der Umgebung des Jordan. Neben ihnen arbeiteten Benjamin, Haschub gegenüber von ihrem Haus. Danach baute Asaja, der Sohn Maseias, und Enkel Ananias an dem Abschnitt neben seinem Wohnhaus. Danach arbeitete Binui, der Sohn Henadads, an einem zweiten Abschnitt der Mauer vom Haus Asajas bis zum Winkel und zur Ecke. Palal, der Sohn Usais, baut gegenüber dem Winkel und dem oberen Tor, der sich am Haus des Königs beim Hof der Wache erhebt. Neben ihm waren Pedaja, der Sohn des Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Hügel Ophel wohnten, tätig. Sie befestigten die Mauer bis gegenüber vom Wassertor im Osten und dem Turm, der sich dort erhebt. Dann kamen die Leute aus Tekoa, die einen zweiten Abschnitt gegenüber dem großen, aufragenden Turm bis zur Mauer des Ophel ausbesserten. Oberhalb des Rostors arbeiteten die Priester, jeder gegenüber von seinem Haus. Daneben arbeitete Zadok, der Sohn Immas, an der Mauer gegenüber seinem Haus und nach ihm Shemaja, der Sohn Shechanias, der Torhüter des Osttors. An seiner Seite setzten Hanania, der Sohn Shelemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Abschnitt instand, während Meschulam, der Sohn Berechias, am Mauerstück gegenüber von seinem Haus arbeitete. Malkia, einer der Goldschmiede, baute die Mauer bis zum Haus der Tempeldiener und Händler gegenüber dem Wachtor und bis hinauf zum Obergemach an der Ecke. Und zwischen dem Obergemach und der Ecke, an der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und Händler die Mauer aus.
Absolute Spezialaufgabe, die schwierigste am Tag. Vielen Dank, Daniel, für diese Lesung. Was für ein Text. Das ist ein besonderer Service hier heute für euch. Wisst ihr, warum das so ein großartiger Service ist? Weil niemand den Text gelesen hätte von euch, wenn er nicht vorgelesen werden würde heute. Denn bei solchen Texten, was machen wir normalerweise? Pst, überschlagen wir natürlich. Was ist das denn für ein Text? Und jetzt möchte ich mal fragen, hier, wir hatten vorhin aufgereiht die Get the Grip Teilnehmer und ich habe gefragt, wer kann von euch einen Namen sagen oder alle Namen? Wer kann denn bitte drei Namen sagen von den 50 oder so, die eben verlesen wurden? Ihr seid nicht eingeschlafen, sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, haben manche mitgelesen auf ihrem Smartphone oder was ganz anderes gemacht? Und Hanania und Uriah und an alle Get the Grip Kids hier, so ist es nicht immer. Es gibt ganz andere Lesungen. Das haben wir euch noch nie zugemutet, einen solchen Text. Aber den wollte ich euch heute mal zumuten. Eine komplette Namensliste. Was machen wir normalerweise, wenn wir solche Passagen in der Bibel sehen? Hey, die überblättern wir. Was soll das? Namensliste, wie langweilig ist das denn? Stinklangweilig. Eine bloße Namensliste, wen interessiert's? Niemanden. Oder? Namenslisten. Es ist glaubwürdig. Da waren tatsächlich reale Personen am Werk. Die gab's. Geschichtlich. Und was für eine Beschreibung der Mauer. Die genaueste Beschreibung, die wir überhaupt kriegen können, historisch da. Einmal rund um die Stadt, von dem Tor zu dem Tor. Beste Beschreibung. Und dann wird geschrieben, wer hat Hand angelegt. Namenslisten können sehr bedeutend sein. Wisst ihr das? Es ist nur eine Frage, um welche Namen handelt sich das eigentlich und was für eine Liste? Wenn alle 2 Jahre Bundesjogi eine Namenslistung von Nominierung aufstellt, wer denn zu großen Turnieren von EM und WM mitfahren darf, oh, die ist aber höchst interessant. Für die komplette Öffentlichkeit und natürlich insbesondere für die, die mitfahren oder nicht mitfahren. Oder wie ist es denn nach Katastrophen, nach besonders schweren Unglücken, wenn Namensliste mit den Überlebenden oder Verstorbenen veröffentlicht werden? Was für eine wichtige Liste. Oder nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Familien getrennt und sie suchten einander. Das Deutsche Rote Kreuz damals war federführend bei der Familienzusammenführung. Vielleicht gibt es einige von euch, die das miterlebt haben. Vermisste Kinder wurden auf Listen geschrieben. Und wenn ihr Name auf einer solchen Liste enthalten war, dann gab es die Erlaubnis, dieses Kind aus den versprengten Regionen Ostpreußen oder wo auch immer zurückzuholen. Zu einem entsprechenden Ort in Deutschland und die Familien zusammenzuführen. Welches Glück, wenn Familien auf diese Weise sich wiederfanden. So erging es zum Beispiel damals meiner Mutter. wie gut, dass es diese Namensliste gab. Bin ich dankbar dafür? Und welche Bedeutung hatte nun diese eben verlesene Namensliste? Ja, es handelt sich um diejenigen, das habt ihr schon eben richtig alle mitgekriegt, die beim Wiederaufbau der Mauer Jerusalems mitgeholfen haben. Da kann man sagen, ja, schön und gut, aber soll denn jetzt hier ein Denkmal errichtet werden? Wozu um alles in der Welt brauchen die jetzt hier so eine Ehre? Soll eine Erinnerung errichtet werden für die Nachwelt von dieser Schar? Ja und nein. Es soll ein Denkmal errichtet werden von den großartigen Taten Gottes. Der, niemals lässt du mich allein, haben wir gesungen, der eben nicht alleine ließ, sondern der berufen hat, der befähigt hat, der eingesetzt hat, der beschützt hat. Gott eiferte für sein Volk. Er wollte durch sein kleines Volk verherrlicht werden und sichtbar werden für alle anderen Völker. Das hat er in 5. Mose so gesagt. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Nein, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und demnach war jetzt auch jeder Einzelne wichtig, der sich eingesetzt hat, um zu dienen. Weil Gott Pläne hat, gute Pläne, und er sucht sein Bodenpersonal für die Umsetzung. Wer ist bereit, und zwar namentlich, mitzudienen, mitzumachen, mitzubauen? Wenn Gott ein großes Werk vorhat, dann braucht es eben Menschen, die sich auch in seinen Dienst hineinnehmen lassen. Und zwar nicht nur theoretisch und als Glaubensbekenntnis, sondern ganz, ganz praktisch Hand anlegen. Und was es noch so alles braucht, das sehen wir in dieser Liste. Wenn wir einen genaueren Blick werfen, und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, und ihr Lieben, das ist immer so mit biblischen Passagen, die vielleicht ein bisschen mühsam erscheinen. Da könnten wir sagen, oh, ist nicht so für mich. Oder wir könnten sagen, warte mal, kann das sein, dass diese Liste oder diese Seite ganz bewusst erhalten wurde und dass Gott darauf geachtet hat, dass die in den Kanon der Bibel kam? Kann das sein, dass Gott auch durch diese Liste uns etwas zeigen möchte? Und ich sage ja. Ihr könnt euch vorstellen, als ich meinen Predigttext für heute gelesen habe, habe ich mich erstmal bedankt. Na, bravo. Vielen Dank auch. Schöner Text. Kann man ja gleich einsteigen. Ist ja eigentlich schon eine Predigt für sich. Nee. Ich habe erst mal gedacht, grrr, da muss man sich mal reinfuchsen. Und deswegen habe ich euch die Arbeit abgenommen. Und ihr dürft euch jetzt mit mir reinfuchsen. Beim ersten Lesen natürlich wird man nahezu erschlagen hier mit Namen, Berufen, fremden Ortsbezeichnungen. Also Hut ab nochmal, ne? Wie du die Namen ausgesprochen hast. Ich habe ja gedacht, ich muss mir jemanden holen, der das für mich hier heute machte. Das war echt ein Dienen. Und die Zunge, ich weiß nicht, wann du die wieder gebrauchen wirst heute. Du musst erstmal pausieren. Das waren Zungenbrecher hier. Was für Namen. Also Kinder, wenn ihr Eltern, wenn ihr Kinder kriegt, ne, da sind viele Namensvorschläge. Nicht so geläufig für uns. Darum ist es vielleicht ein bisschen hilfreich, die Personengruppe einmal zu gliedern. Und ich habe das in zweierlei Weisen gemacht. Zum einen einmal die Herkunft. Schaut mal mit mir rein. Das sind einmal die Männer von Jericho, die Männer von Tekoa, ausgenommen ihre Vornehmen, die Männer von Gibeon, Meronot, Mizpah, die gehörten zum Herrschaftsbereich des Statthalters jenseits des Euphrat, die Bürger von Sanoach und die Männer aus der Gegend des Jordan. Da werden unterschiedliche Herkunftsländer und Orte bezeichnet. Und jetzt haben wir einmal die Berufe. Unter denen die Hand angelegt haben, waren die Hohenpriester, die Priester, Goldschmiede, Händler und Salbenbereiter, Vorsteher des halben Bezirks von Jerusalem, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Jerusalem mit seinen beiden Töchtern, der Vorsteher des Bezirks Bet-Keren, der Vorsteher des Bezirkes Mizpah, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Bet-Zur, die Leviten, Vorsteher des Bezirke Kigila, der Torhüter des Osttores. Und seht ihr, damals wurde auch schon Fußball gespielt. Und ihr merkt, eines ist total deutlich. Es sind nicht nur unglaublich viele Menschen beteiligt, sondern auch noch unglaublich viele unterschiedliche Leute alle zusammenzubringen? Nehemia als Bauleiter, ne? Er hat jetzt den Bauleiterhut auf. Und jetzt war der sich der Herausforderung natürlich bewusst. Ne? Einige von euch schütteln hier gerade den Kopf. Ja, also ich kann auch mal sagen, wenn ihr die Liste da seht, ihr könntet auch, sag ich mal, analog euch mal nach links und rechts umschauen. Das ist ungefähr genauso bunt. Ich sag mal, unser Haufen, wie wir hier sitzen, unser großartiger Haufen, der herrliche Haufen hier, es ist so bunt hier, wie wir zusammensitzen. Unglaublich. Aus allen möglichen Orten kommen wir hier zusammengefahren. Die unterschiedlichsten sozialen Schichten, die unterschiedlichsten Berufe. Wie herrlich bunt sitzen wir hier. Und Nehemia wusste, okay, alle haben eine gemeinsame Vision, sind entfacht. Sie brennen. Motivation ist hoch. Umsetzung? Gott, könntest du mal ein bisschen sortieren und ein bisschen homogener zusammenstellen? Es braucht Einheit. Für die Umsetzung braucht es Einheit. Das ist Nehemia sowas von klar. Und wie kriegt er die Einheit denn hier hin? Er weiß, Kompetenzgerangel jetzt, kann er das brauchen? Nein. Endlose Diskussionen? Nein. Irgendwie mir vergleichen und dies und jenes und machen doch irgendwie nichts. Und diese ganze Kiste war definitiv nicht nötig. Dankeschön, können wir außen vor halten. Aber was machte er stattdessen? Er ging sehr weise und klug voran. Er hat die Zusammenstellung dieses Bautrupps, dieser vielen unterschiedlichen Leute, da hat er ganz viel Sorgfalt an den Tag gelegt. Er hat nämlich sehr viele kleine Teams formiert und ihnen überschaubare Bauabschnitte mit sehr maßgeschneiderten Aufgaben gegeben. Sehr maßgeschneidert. Manche besserten aus und manche bauten auf. Spannend. Sie hatten nicht alle dieselbe Aufgabe. Jeder sollte einen Platz einnehmen, der ihn forderte, aber nicht überforderte, auch nicht unterforderte. Maßgeschneidert. Und Nehemia hat in seiner Teameinteilung Berufsgruppen und Männer aus bestimmten Orten nicht auseinandergerissen, sondern er hat sie miteinander gelassen. Da, wo schon Beziehungen waren, wo man sich kannte, da hat er sie an einem Teilstück der Mauer arbeiten lassen. Diese Leute, die konnten gut miteinander. Da hat er jetzt nicht gesagt, nun mache ich jetzt mal einen besonderen Charaktertest und sage, ich stelle mal die hier Feuer und Wasser oder so wie Tag und Nacht unterschiedlich und ihr macht mal hier zusammen, sondern er hat gesagt, Mensch, ihr könnt zusammen, ihr kennt euch schon. Er hat nicht gesagt, hier du Kaufmann und du Maurer, ihr zusammen und jetzt seht mal zu, das wäre vielleicht in einer Katastrophe geendet, weil vielleicht der Kaufmann es besser weiß, aber der Maurer es besser kann. Das ist manchmal schwierig in der Theorie und Praxis. Er hat darauf geachtet, dass die Chemie stimmt. Dann kann man ja sagen, wie ungeistlich ist das denn? Ich war vor Jahren mal auf einem Leiterschaftskongress und das war Englisch und da wurde gesagt, die drei Cs müssen in einem Team stimmen, damit es gut zusammenarbeiten kann. Character, Competence, Chemistry. Also der Charakter, die Kompetenz und die Chemie. Da habe ich gedacht, ey, wie ungeistlich ist das denn? Wieso die Chemie? Muss man sich mögen, um gut zusammenarbeiten zu können? Da ist viel Weisheit drin, wenn man der Stimmung im Team Obacht gibt und sagt, die ist wichtiger, als man denkt. Wir sind uns auch bewusst, wenn ihr mal überlegt, wer ist in deinem Hauskreis, das sind hier die Gruppen hier in unserer Gemeinde, wo wir uns wöchentlich treffen, die hätte man sich normalerweise auf dem natürlichen Weg nicht alle ausgesucht. Und nun ist man zusammengestellt und merkt, naja, Chemie von Anfang an nicht unbedingt da, aber es wächst. Und auf einmal ist das Vertrauen stark, starke Erfahrung. Aber hier ist viel Weisheit drin, zu sagen, die können schon gut miteinander, never change a winning team. Den lassen wir zusammen, den trauen wir das zu. Und für manche Teilstücke setzt Nehemia keine Teams ein, sondern Einzelpersonen. Wieso das denn? Steht da nicht geschrieben, aber es könnte sein, dass er da auch Weisheit hat walten lassen, weil er weiß, dass nicht jeder mit jedem auf engstem Raum vielleicht kann. Entlastend hier. Du musst auch nicht mit jedem aus der Gemeinde zu zweit in Urlaub fahren. Und dennoch darauf achten, dass wir einen liebevollen und versöhnten Umgang miteinander haben. Sonst hast du keine Einheit. Spannend. Und was ist das denn hier für ein Projekt? Es geht um handwerkliche Arbeit, um einen Mauerbau. Da braucht es natürlich auch Fachleute, die etwas vom Mauerbau verstehen, oder? Da sind wir uns einig. Und wir gucken ja auch gabenorientiert in unserer Gemeinde. Wir haben ein Handwerkerteam. Und stellt euch mal vor, in diesem Team werden nur die falschen Leute, also die mit den sogenannten zwei linken Händen drin, ganz motiviert, hätten das Herz am richtigen Fleck, lieben ihren Herrn. Das ist alles gut und wichtig. Aber ich glaube, in der Umsetzung eher schwierig. Und ich habe bei der Liste, beim Lesen der Liste, ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich auch an unser Handwerkerteam dachte und dachte, wenn das die Liste so anfängt hier. Und so begannen, Vers 1, der hohe Priester El-Shaib und die anderen Priester mit dem Bau des Schaftors. Okay, die Priester? Ist ja sehr ehrenhaft, aber handwerklich begabt? Die gehen erstmal voran. Ich habe gedacht, was für ein Vorbild. Sie sagen nicht einfach, wir beten, ihr baut. Denn beten können wir gut. Das ist ja manchmal so, ich werde vielleicht das ein oder andere Mal auf das Gemeindeputzen zurückkommen hier in der Predigt. Ist ja auch manchmal, dass manche so scherzeshalber sagen, ich bete für dich, wie du putzt und was weiß ich. Also, da war nicht wir beten und ihr baut, sondern sie reiten sich nicht ein, sie gingen sogar voran. Ihr geistlicher Dienst ist nicht nur im Tempel mit gefalteten Händen oder mit erhobenen Händen. Nein, vielmehr ist jetzt ganz praktisch gefragt, Ärmel hoch, Talar hochkrempeln und dann mit Stein, Stemmeisen, mit Zeichenstift, mit Mauerkelle ran. Die Priester, in der Weise. Wie sieht ihr Mauerstück danach aus? Vielleicht nicht so perfektioniert wie das der Maurer. Aber weil sie alle, die am Mauerwerk beteiligt waren, ihr Bestes gaben, glaube ich, dass es absolut gereicht hat. Warum? Weil sie wussten, sie sind hier privilegiert, mitbauen zu dürfen. Hier ist etwas Größeres. Sie dürfen Gottes Plan miterfüllen. Und dann gaben sie Exzellenz. Und wisst ihr, Exzellenz zu geben, das ist ein Wert im Reich Gottes. Das ist eine Kultur im Reich Gottes. Wenn du dich einsetzen lässt von ihm, dann ist deine Exzellenz gefragt. Nicht deine Perfektion. Manche sind perfektionistisch und zermartern sich damit. Sondern die Exzellenz. Ich gebe mein Bestes und das reicht. Ich putze die Toilette hier und zwar so, dass ich mein Bestes gebe und nicht so reicht. Das ist keine Exzellenz. Die haben ihr Bestes gegeben. Absolut. Und auch andere Bauabschnitte wurden von Priestern gebaut. Nehemia ist wirklich klug vorgegangen. Er hat alle mit involviert. Und dann hat er geguckt, dass es eine sinnvolle Einteilung von Kräften gab und dass er darauf geachtet hat, mögliche Spannungen zu umgehen. Das war sein Ziel. Er hat zum Beispiel überlegt, wenn es Bauabschnitte gibt, die direkt vor deinem Haus liegen, könnte es sinnvoll sein, dass du für diesen Bauabschnitt zuständig bist. Es gibt verschiedene Verse, ich habe mal hier drei, dass einige genau gegenüber von ihrem Haus gebaut haben. Genau dort wurden sie eingesetzt. Ja, warum eigentlich? Ich kann mir vorstellen, es war gut, dass sie ihre Netzwerke da hatten und kannten und eventuell auch, dass sie etwas motivierter waren, die Mauer gut zu bauen, da wo sie jeden Tag drauf gucken. Könnte sein, oder? Wie ist es denn bei den Putzeinsätzen hier in unserer Gemeinde? Ich habe euch gesagt, ich werde das Beispiel auch mal durchziehen. Das ist hier unsere Mauer. Könnte es sein, dass die Leute, die für die Küche zuständig sind in unserer Gemeinde, das sind ja manche, ein Eigeninteresse haben, wenn sie die Küche putzen, dass die besonders gut geputzt ist? Oder die Lobpreiser, wenn sie hier auf der Bühne putzen, dass sie denken, Mensch, da gehe ich doch noch mal eine extra Meile. Könnte doch sein, dass einfach diese innere Motivation von Nehemia auch genutzt wird. Weil er weiß, das ist einfach weise. Das passt. Oder die Priester, die bauten am Schafstor. Nun, das war das Tor, wodurch die Schafe zum Opfer in den Tempel gebracht wurden. Na, die hatten ein Eigeninteresse, dass es schön in Stand gesetzt war. Das war doch für den Herrn. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, den Putzdienst so zu versehen, dass du damit Reich Gottes baust? Die Art und Weise, wie wir hier putzen und wie das Ergebnis ist, dass das nicht einfach nur einem sauberen Gebäude dient, sondern dass das einen Unterschied machen kann für die, die hier reinkommen und dass dadurch etwas geöffnet wird oder eben verschlossen wird. Wow. Und Nehemia sieht dieses Gesamtprojekt und er ist sich dessen im Klaren, mit den Leuten, die wir haben, schaffen wir es nicht. Wir brauchen Hilfe von außen. Und so involviert er auch die Bewohner um Jerusalem herum. Das war so ein Radius von um die 20 Kilometer. Verschiedenste Ortschaften, die hat er mit eingeladen und beauftragt mitzuarbeiten. Das ist ein bisschen abgefahren, weil die haben ja eigentlich einen Vorteil davon, wenn die Mauer in Jerusalem brach liegt. Das ist für sie ja eigentlich nur von Nutzen. Und die bauen mit auf. Nehemia verstand es, sie einzubinden. Aber es war nicht selbstverständlich, dass jeder mithalf. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt bei der Lesung, Vers 5. Neben diesen waren die Leute aus Tekoa mit der Instandsetzung beschäftigt. Ihre vornehmen Bürger allerdings, die feinen Pinkel, die weigerten sich im Dienst für ihren Herrn den Rücken krumm zu machen. Aha, das gibt's auch. Die Liste war doch so schön. Eine Aufzählung all derjenigen, die anpackten und da und das dem Herrn weihten. Und es war ja eine richtige Prozession. Wie herrlich war das? Einige waren sich aber zu fein dafür und sagten schlicht und ergreifend, nein. Oder, Auge, ich bin doch nicht bekloppt. Ich mach doch nicht meinen Rücken krumm. Ist doch nicht meine Mauer. Außerdem habe ich zu Hause genug zu tun. Und Mauerbau ist auch ein bisschen schmutzige Arbeit. Und weil ich ein feiner Pinkel bin, werde ich meinen Finger nicht krumm machen und meinen Rücken erst recht nicht. Was macht so ein Nein mit einer Aufbruchstimmung, die doch da ist? Alle waren am Start, lasst uns jetzt bauen. Und dann kommen so ein paar feine Pinkel und sagen, pff, wir nicht. Wisst ihr, das Spannende ist, da können Hunderte sagen, wir sind am Start und da kommen ein paar nur und bringen so ein bisschen Sauerteig, so ein bisschen Gift. Komischerweise hat das so viel Gewicht. Kennt ihr das? Warum könnte man sich entmutigen lassen? Von ein paar feinen Pinkeln ist doch egal, lass die doch. Die Vornehmen aus Tekoa. Dann bleiben sie da auf ihrem hohen Ross. Aber das macht ja was mit der Truppe. Mit der Bautruppe. Worauf ist man fixiert? Worauf ist man fokussiert? Den Fokus stellt man ja scharf dann, ne, in der Kamera. Was stellt man scharf? Worauf schaue ich? Wem gebe ich Macht? Gut, dass Nehemia es gelang, nicht auf diese zu gucken, sondern sie sein zu lassen. Und sehr gut, dass er die Leute aus Tekoa nicht über einen Kamm schor, sondern er hat sie unterschiedlich angeschaut und gesagt, gut, das sind die feinen Pinkel, die lasse ich sein. Und dann, schaut mal hier, Vers 27, kamen die Leute aus Tekoa, die einen zweiten Abschnitt gegenüber den großen aufragenden Turm und so weiter ausbesserten. Das waren nämlich einige Leute aus Tekoa, die waren so motiviert, die haben noch eine Schippe draufgelegt. Stellt euch vor, ihr seid Leiter und sagt, ah, alles klar, ihr aus Tekoa, das ist auch typisch. Mit euch kann man nicht zusammenarbeiten. Ihr seid ja alle. Das hat er nicht gemacht. Okay, ihr sagt nein, das respektiere ich. Aber ich gucke auf die, die mitarbeiten wollen. Ich gucke auf die, die der Herr berufen und befähigt hat, die sich einsetzen lassen wollen. Und die sind sogar noch bereit, eine extra Meile zu gehen. Beim Bau vom Reich Gottes dürfen wir uns niemals entmutigen lassen von denen, die eigentlich immer nur Nein sagen. Von destruktiven Bedenkenträgern. Die eigentlich nur wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Veränderung? Aber Leben ist Veränderung. Sonst ist es irgendwann. Und da ist kein Leben mehr. Aber wo Leben sein soll, da ist etwas in Bewegung, da ist Veränderung. Und es gibt immer wieder welche, die aber grundsätzlich sagen, nein, bin ich dagegen und da mache ich doch erst recht nicht meinen Finger krumm. Eine Herausforderung. Und wenn wir jetzt mal auf die Bauleute schauen und die Bewohner aus den Bewohnern von Jerusalem, dann sehen wir, dass einige Berufsgruppen explizit genannt werden und sogar wiederholt. Es gibt die stolzen Kaufleute Jerusalems, es gibt die Goldschmiede und die Salbenbereiter. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Auch die Apotheker sind dabei. Die lassen sich herab um mitzubauen. Und diese Goldschmiede, die werden immer wieder explizit erwähnt. Goldschmiede, warum? Mit ihren leichten Händen, mit ihren feinen Fingern, die eigentlich gewohnt waren, eher mit Edelsteinen umzugehen als mit Pflastersteinen. Die waren filigran. Sie waren sich nicht zu schade, sondern riskierten sogar Verletzungen ihrer Hände und damit vielleicht sogar berufsunfähig zu werden. Und dann lesen wir in Vers 12 vom Schallum, dem Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Jerusalem, der mit seinen beiden Töchtern einen Teil der Mauer befestigte. Wow, er dient hier nicht nur als Leiter, sondern sogar seine Töchter sind mit am Start. Das war sehr ungewöhnlich in der damaligen Zeit. Das war reinstes Familienteamwork hier. Da könnte ja auch so ein Killerargument kommen, vielleicht sogar von den feinen Pinkeln. Das haben wir noch nie so gemacht. Und ich sage, ach so, vielleicht können wir es dann noch nicht. Doch, das können wir. Manchmal ist es ja so, dass jemand sagt, also sorry, das haben wir noch nie so gemacht, ja, bis einer hinging und es gemacht hat. Dann haben wir es gemacht. Warum haben wir es eigentlich nie so gemacht? Könnte man ja eher sagen. Klasse, dass die mit anpacken. Und wir lesen hier von den unterschiedlichsten Menschen, von Priestern, Laien, oberen, unteren, Menschen aller Stände und Schichten. Und von all diesen so verschiedenen Gruppen, Gilden, Familien, Cliquen, heißt es hier, sie waren nebeneinander. Ist es euch aufgefallen bei der Lesung? Immer wieder wurde eingeleitet mit diesen wunderbaren Wörtchen neben ihm. Und daneben und an seiner Seite, sie haben sich eingereiht. Eingereiht. Es war ein reines Miteinander. Normalerweise ist es bei Menschen, die man einfach so zusammenstellt, eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. Man stellt sich vielleicht über den anderen und nicht eben gerade auf Augenhöhe miteinander. Da gibt es statt eines wohltuenden Nebeneinanders eher ein Auseinander, ein Gegeneinander oder ein Durcheinander. Dass so unterschiedliche Menschen sich hier einhaken und nebeneinander dienen, dafür braucht es eigentlich meistens eine Katastrophe. Und wenn Katastrophen kommen, ja, dann können wir. Und dann wird nicht geguckt auf irgendwie Schichten und eigentlich hier gesellschaftlich, wir beide ja eigentlich nebeneinander. Das ist egal. Da ist jeder dabei anzupacken. Ne, vor 2 Jahren, wie war das? Hier? Das ist Hitzacker. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Wer hat mit angepackt? Beim Befüllen der Sandsäcke und beim Schleppen? Ja, da waren einige dabei. Habt ihr euch überlegt? Ne, neben dem... Also, nee, oder hier, wenn der mir einen Sack zuwirft, dann lasse ich ihn aber fallen. So. Weil der alte Sack, der hat mir noch nie. Nee. Da kommt man nicht drauf. Das ist doch ganz klar. Da reiht man sich ein. Großartiges Miteinander. Aber anschließend, da gehen die Leute so schnell wieder auseinander. Es war halt temporär. Es war ja eine Schicksalsgemeinschaft. Für diese Zeit. Elbüberflutung wieder im Lot. Ey, come on, ey. Es war vielleicht ganz nett mit dir und es gibt noch 2, 3 Fotos, aber nee, also jetzt hier, da ist nicht mehr. Nach Schicksalsgemeinschaften zieht der Priester wieder seine feinen Kleider an. Der Goldschmied, der pflegt wieder seine Hände. Da kennt man sich oft vielleicht nicht mehr. Vielleicht bleibt im besten Falle zurück noch eine gute Erinnerung, die aber absolut nicht wirksam ist. Was hat die Erinnerung schon zu geben heute? Ist das eine reine Schicksalsgemeinschaft gewesen am Mauerbau? Es war eine Not, aber es war mehr. Es war mehr, weil worum ging's? Was war der Inhalt? Und was war eigentlich Ziel? Zu welchem Ziel sollte das führen? Auch die Erbauer des Teams zu Babel haben nebeneinander gebaut. Turmbau zu Babel. Und dann war ein etwas anderes Ergebnis. Die Bauleute Gottes wissen hier, was sie bauen. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie eben nicht Babel bauen, sondern Jerusalem. Und so eine Schicksalsgemeinschaft, die hätte es ja schon all die Jahre, hätte sie sich formieren können. Die Mauer lag schon Jahrzehnte brach. Aber hier gibt es einen klaren Auftrag Gottes. Und das ist etwas, was mehr als verbindet. Gott selber will, dass die Mauer aufgebaut wird. Es ist Gottes Plan. Und die Bauleute lassen sich zu diesem Werk berufen. Im Glauben, dass der lebendige Gott durch sie bauen will. Es ist also mehr als eine Schicksalsgemeinschaft, es ist eine Glaubensgemeinschaft. Und hier ist ein fataler Unterschied, ein vehementer Unterschied, ein ganz krasser Unterschied. Weil eine Glaubensgemeinschaft schweißt zusammen. Und deswegen gilt es, den Bauleuten vor Augen zu malen, worum es eigentlich geht. Denn das verbindet über das Projekt hinaus. Bei Leitung geht es immer um die Vermittlung von Visionen. Wer Reich Gottes baut, der muss mehr vor Augen haben als das, was vor Augen ist. Denn es ist immer mehr dran. Es ging hier natürlich erstmal um die Sicherheit der Stadt Jerusalems, um Identität, um Schutz der Stadt. Klar mussten deshalb die Mauern gebaut werden. Aber glaubt ihr, dass die, die da Hand angelegt haben, in Schutt und Asche, bei praller Hitze, glaubt ihr, dass die wussten, wer 400 Jahre später durch eines dieser Tore in diese Stadt einziehen würde, an einem Palmsonntag? Glaubt ihr, dass die wussten, dass der König der Könige unterwegs war? Und die Stadt nicht in Schutt und Asche liegen kann, wenn der Sohn Gottes einzieht, sondern die Stadt sich fein macht. Wenn der König der Ehre einziehe, mache die Tore weit und die Türen auf, dass der König der Ehre einziehe. Wussten das die Arbeiter da? Das wussten sie wahrscheinlich nicht. Aber sie hatten eine Vision, dass sie nicht nur einen Stein behauen. Jesus, der gekommen ist und sagte, das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Ich habe mich gefragt, wie wurde damals unser Gemeindehaus gebaut? Wie wurde das hier erbaut? Lediglich, um Menschen ein Dach über den Kopf zu geben? Oder um Reich Gottes hier zu bauen, dass Menschen hier Jesus finden? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten zu bauen. Ihr kennt das, ich habe es einfach trotzdem nochmal bemüht, eine Cartoon-Zeichnung, die einfach zeigt, wie unterschiedlich man einen Stein behauen kann. Alle drei behauen den Stein. Der eine sagt, ich behaue einen Stein. Der andere sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der letzte was? Ich baue eine Kathedrale. Alle tun dasselbe. Aber mit welcher Vision tust du es? Mit welcher Vision kochen wir den Kaffee hier? Mit welcher Vision dekorieren wir hier? Ich bin so dankbar für die Deko hier immer. Weil ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die reinkommen, die Deko sehen und irgendwie ihr Herz öffnen und Gott sie anders berühren kann. Weswegen denn einfach Deko? Deko um der Deko-Sache willen? Nein, weil wir Reich Gottes bauen hier. Wie gehen wir da vor? In welcher Art und Weise verrichtet ihr den Technikdienst? Das ist Bau vom Reich Gottes. Dein Dienst ist wichtig. Trägt dazu bei, Gottes Werken willkommen zu heißen. Ich möchte schließen. Wie ist es heutzutage mit dem Bau von Gottes Reich? Wir bauen ja jetzt keine Mauer. Gott ist aber sehr aktiv und quicklebendig, sein Reich zu bauen. Und wir dürfen und sollen auch seine Bauleute sein. Eben einer neben dem anderen, eingehakt, wie zu Nehemias Zeit. Sind wir uns eigentlich dieses Auftrages von höchster Stelle bewusst? Wir beten, Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Wir wollen mitbauen, hier auf Erden, an seinem himmlischen Reich, dass eben sein Reich auf Erden auch Realität wird. Wie im Himmel, so auf Erden soll dein Wille geschehen. Dafür brauchen wir es eben, nebeneinander zu sein, eingehakt, miteinander uns für Gott einzusetzen. Und wisst ihr, wo es Trennendes gibt? Das ist ja manchmal der Fall. Da kann man sagen, ich kann nicht neben dir hier arbeiten. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde ist das Trennende. Na, da haben wir ja Versöhnung und Vergebung. Und warum haben wir das eigentlich? Weil wir einen Höhenunterschied feiern, der krasser nicht hätte sein können. Wir haben uns angeguckt, dass hier die stolzen Kaufleute, die Goldschmiede und Salbenbereiter sich niederlassen und mitmauern. Und wisst ihr, dass einer, der viel höher war, als jeder Goldschmied das sein könnte, die Majestät aufgegeben hat, die Herrlichkeit? Er, der König der Könige, hat den Himmel verlassen. Und deswegen sprechen wir von dem herabgekommenen Gott. Wirklich herabgekommen. Hinein in unsere Misere. Tiefer kann und größer kann der Höhenunterschied nicht sein. Und weil Jesus diesen Weg gegangen ist, diesen tiefsten Weg, haben wir alle Möglichkeiten, miteinander, nebeneinander unterwegs zu sein, weil wir diese Vergebung, die er für uns ermöglicht hat, in Anspruch nehmen können. Nur deswegen. Das brauchen wir zu wissen. Und wenn wir uns nach links und rechts umschauen, wenn wir an unsere Ehepartner, Kinder denken, sind wir wirklich nebeneinander und miteinander? Ihr Lieben, das brauchen wir zum Bau des Reiches Gottes. Eins ist deutlich geworden hier heute, es braucht Einheit. Es braucht Einheit. Und wenn wir uns übereinander stellen oder sagen, nee, mit dir nicht, aber du hast auch vor so und so und du hast damals, klärt, was zu klären ist. Wir brauchen es und können es uns nicht leisten, dass wir nicht nebeneinander eingehakt sein können. Und nicht als Schicksalsgemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft. Wir brauchen einander. Und ihr Lieben, wenn es eine Liste gibt, derer, die bei dem Bau der Mauer geholfen haben, die erhalten geblieben ist bis auf den heutigen Tag, meint ihr nicht, es wird auch eine Liste geben, von der die Bibel spricht, von den Bauleuten des Reiches Gottes, von denen, die sich haben in seinen Dienst nehmen lassen? Diese Liste hat noch niemals jemand gesehen. Aber eines Tages wird sie veröffentlicht. Oh, ist das eine entscheidende Liste? Das ist eine sehr entscheidende Liste. Wie kommt man eigentlich auf diese Liste? Durch das, was wir tun? Nein. Durch das, was der eine getan hat. Das ist schlicht und ergreifend der einzige Grund, warum wir auf eine solche Liste kommen. Gut zu wissen, wie es zu diesem Eintrag kommt. Nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Jesus getan hat. Und genau darin haken wir uns ein. Lassen uns in seinen Dienst nehmen. Seite an Seite mit Jesus und Seite an Seite miteinander. Wissend, dass wir von Gott selber berufen sind. Und das wünsche ich uns. Dass wir in diesem Sinne einander einhaken. Mit Jesus, miteinander. Es kommt alles auf Jesus an. Und es kommt auch auf uns an. Amen. Ich möchte mit einem Lied abschließen. Und dieses Lied, das werden wir heute nicht hier live sozusagen singen, sondern wir bekommen es gesungen. Es ist ein kleines Video, das ich jetzt einspiele. Und manche von euch kennen das Lied. Und Jutta hat vorhin so oft in der Anmoderation vom Tanzen gesprochen. Das ist eigentlich ein Lied, zu dem man tanzen müsste. Also fühlt euch frei, ihr könnt im Sitzen tanzen. Und manche tanzen ja immer innerlich und so. Aber manche können es auch äußerlich tun. Das Lied heißt Build Your Kingdom Here. Es ist ein englisches Lied, hat aber auch deutschen Text mit. Ihr könnt den Text auf Deutsch mitlesen und vielleicht könnt ihr auch mitsingen, weil ihr das Lied kennt. Und da geht es darum, dass wir sagen, bau dein Reich. Bau dein Reich hier, mit uns und in uns und durch uns. Und dafür musst du unsere Herzen wieder ganz neu entfachen, so wie zu Nehemias Zeit. Da brauchen wir keine Gleichgültigkeit. Wir brauchen entfachte Herzen und wir brauchen es, zu sagen, es liegt nicht an uns, es liegt an dir. Build your kingdom here. Dein Reich wollen wir bauen und gebrauche du uns als deine Bauleute. Danke für das Video.